findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox aus einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Ich freue mich, dass ich heute eine ganz tolle Gästin in der Lunchbox dabei habe, nämlich die Isalou Sander. Und sie kommt tatsächlich vom Lehrstuhl für deutsche Sprache der Gegenwart. Ist das richtig? Ja, gell? An der Uni Aachen. Ich freue mich total, dass wir das Projekt Digital Work Story beleuchten, aber auch tatsächlich dich so vom Hintergrund. Wie kommt man denn eigentlich dahin? Und deswegen würde ich gerne einsteigen, liebe Isa, mit welche drei Hashtags beschreiben dich denn persönlich am ehesten? Also wie würdest du dich selbst beschreiben?
Ja, vielen Dank, Nina, erstmal für die Einladung heute in deinen Podcast. Ich freue mich sehr. Drei Hashtags, da würde ich so ein bisschen vom Allgemeinen ins Spezifische kommen. Natürlich Sprache, also Hashtag Sprache, das ist das, was mich beruflich, aber natürlich auch privat sehr interessiert. Das ist der Bereich, in dem ich arbeite. Dann aber auch Hashtag Forschung, also dass wir Neues erforschen, entdecken, neue Zusammenhänge auftun und da auch eine ganz klare Anwendungsperspektive haben, also auch so angewandte Forschung. Und der letzte Hashtag wäre Berufssprache. Berufssprache, zum einen deswegen, weil das auch der Titel meiner Promotion ist, aber zum anderen auch, weil es so mein Kernforschungsgebiet ist, also wie funktioniert Sprache im Beruf. Und deswegen, ja, Hashtag Berufssprache.
Isa, wie kommt man dahin, dass man irgendwann anfängt, sich mit Sprache so intensiv zu beschäftigen? War das irgendwie für dich ein jetzt rückblickend absehbarer Weg tatsächlich, den einzuschlagen, oder bist du zufällig da dran gekommen? Oder hast du Deutsch-Leistungskurs selber gehabt und hast gesagt, so, mich interessiert das? Also was für Zusammenhänge gibt es dahinter?
Ja, also es war nicht so der ganz geradlinige Weg, auch wenn ich Deutsch-Leistungskurs tatsächlich hatte. Ich habe mich schon immer für Sprache interessiert, aber besonders habe ich mich immer sehr für Literatur interessiert. Und deswegen habe ich mich dann auch für ein Germanistikstudium nach dem Abi entschieden, habe aber von vornherein gesagt, ich möchte keine Lehrerin werden. Deswegen habe ich nicht auf Lehramt studiert, sondern zunächst in der Kombination mit BWL tatsächlich. Das war eine recht ungewöhnliche Kombination, aber ich fand das ganz spannend. Habe aber in der Germanistik immer sehr stark die Literatur bevorzugt und zur Sprachwissenschaft erstmal gar nicht so den Bezug aufgebaut. Habe dann den Master in der reinen Germanistik dann gemacht in Köln und auch da eher so den literaturwissenschaftlichen Fokus gehabt. Aber über die Jahre hinweg habe ich doch gemerkt, okay, mich interessiert doch auch sehr, was man damit machen kann später auch. Und so schön Literatur und Literaturwissenschaft ist, habe ich mich dann immer gefragt, okay, was hat das dann auch für die Gesellschaft später für einen Mehrwert und was kann man wirklich dann auch in die Anwendung bringen? Und so bin ich dann immer mehr zur Sprachwissenschaft gekommen und das hat sich dann auch später beruflich so weitergeführt. Deswegen nicht geradlinig, aber Sprache und Literatur und so, das war immer schon mein Steckenpferd.
Und wie dann tatsächlich Richtung Forschung? Also was war so auch ausschlaggebend für dich, dann wirklich so gezielt auch in das Thema Forschung reinzugehen mit Sprache?
Ja, ich bin nach dem Masterabschluss habe ich erstmal einen anderen Weg eingeschlagen und habe bei einem großen Wissenschaftsförderer gearbeitet im Bereich Marketing, Veranstaltung, Akquisition und so weiter. Und das war auch wirklich eine sehr schöne Zeit, viele schöne Erfahrungen. Aber ich habe dann doch gemerkt, okay, ich möchte nicht auf der Seite der Förderer stehen, sondern lieber auf der Seite der Inhalte und auf der Seite, wo dann tatsächlich auch diese Dinge stattfinden. Und da habe ich mich dann dazu entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen und habe dann eine Stelle an der Uni Bonn bekommen, wo es um ein Weiterbildungsangebot ging für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen, aber auch für Ausbildende. Und vorher, es war 2015 gerade die große Migrationsdebatte, die vielen Neuzugewanderten, die in Deutschland angekommen sind. Und in dieser Zwischenphase wurden natürlich extrem händeringend viele Lehrkräfte gesucht. Ich hatte gerade in dieser Zeit, ne, habe ich mich neu orientiert beruflich und habe dann wirklich auch über ein Jahr extrem viel unterrichtet in sämtlichen möglichen Kursformaten, einfach weil ich auch die Kompetenz mitgebracht hatte, sprachwissenschaftlich. Ich hatte dann noch einen Zusatzstudium Deutsch als Zweitsprache gemacht und konnte da natürlich viel unterstützen. Deswegen war ich in diesem Bereich Sprache und Anwendung und Unterrichten und Integration ganz, ganz neu drin und dann an der Uni Bonn in dieses Projekt und da hat dann sozusagen diese Forschungsperspektive angefangen, dass ich da eingestiegen bin, wirklich mit den Fragen, okay, was können Programme sein, die wirklich die Sprachförderung, die sprachliche Integration, aber auch die berufliche Integration nach vorne bringen können. Genau, und da hat dieser große Forschungsbereich angefangen für mich.
Wenn du jetzt, da ist ja jetzt so ein bisschen Zeit auch vergangen, und wenn du dir das sozusagen anguckst, was sind denn für dich die größten Herausforderungen, die tatsächlich auch draußen im wahren Leben sozusagen auch zu finden sind durch das Thema Sprache?
Ja, also das ist so ein ganzes Bündel an Herausforderungen, was auch ganz eng miteinander verzahnt ist. Und das ist auch so der Ankerpunkt auch für all das, was in der Forschung stattfindet, ist nämlich der Konsens und auch die Erkenntnis, die ja mittlerweile wirklich ja überall vorherrscht, dass wirklich Sprache der Kernschlüssel ist für die berufliche Integration, für die Bereiche Teilhabe, Partizipation. Das heißt, ohne Sprache funktioniert ganz, ganz wenig. Das heißt, wir brauchen Sprache in ganz, ganz vielen Bereichen und deswegen müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir Sprachkompetenzen am besten fördern können. Und zwar so fördern, dass das in den Blick genommen wird, was tatsächlich gebraucht wird. Ja, das heißt, es bringt nichts, einfach flächendeckend alles Sprachliche in den Blick zu nehmen und so mit der Gießkanne zu fördern und zu sagen, okay, wir machen jetzt alles. Nein, es macht viel mehr Sinn, wirklich zielgruppenspezifisch zu gucken und aber auch bedarfsgerecht zu schauen, was wird überhaupt gebraucht. Ne, weil wenn ich in einen Beruf einsteige, brauche ich andere sprachliche Kompetenzen, als wenn ich mich nur im Alltag bewegen muss mit meiner Sprache. Ne? Und das heißt, das ist genau dieser grundsätzliche Ansatzpunkt des bedarfsgerechten Vorgehens, den wir ja auch bei Digital Work Story, wenn wir da gleich drauf kommen, in den Fokus gesetzt haben.
Zur Einordnung nochmal im Vorfeld, gibt es da bisher auch Studien dazu oder was gibt es auch in dem Kontext, was bisher da auch drumherum geforscht wird oder wurde?
Also generell ist dieser große Bereich Sprache und Kommunikation in beruflichen Kontexten, in fachlichen Kontexten wirklich ein ganz großer Forschungsbereich, auch interdisziplinär beforschter Bereich. Also wir haben natürlich die Berufspädagogik, wir haben aber auch die Bereiche Mehrsprachigkeitsforschung, wir haben natürlich die didaktischen Perspektiven, die da drauf schauen. Also insgesamt gesehen ist das aus der Forschungsperspektive ein sehr ja, vielfältiger Bereich, wo sehr viel stattfindet, das muss man schon sagen, auch gerade im Hinblick, was diese Bedarfserhebungen angeht. Das wird jetzt immer mehr, dass geschaut wird, okay, wie sind die sprachlich-kommunikativen Anforderungen überhaupt, die den Personen im Beruf begegnen? Ne, weil das unterscheidet sich ja ganz grundlegend von den alltagssprachlichen Anforderungen, denen wir in unserem Alltag begegnen tagtäglich. Ja, und das müssen wir erstmal herausfinden, um zu schauen, wie können dann beispielsweise Kursformate konzipiert werden oder Förderinstrumente konzipiert werden. Weil wenn wir nicht wissen, was tatsächlich gebraucht wird, fördern wir ins Blaue hinein. Ne? Und das sind tatsächlich Forschungsaktivitäten, die stattfinden, aber noch nicht flächendeckend. Das heißt, wir haben auch noch viele Berufsbereiche, die noch gar nicht in den Blick genommen werden. Und dann haben wir natürlich auch verschiedene Teilkompetenzbereiche, das heißt Mündlichkeit, Schriftlichkeit und so weiter. Und auch hier gibt es noch durchaus Forschungslücken. Und eine dieser Lücken liegt insbesondere in dem Bereich des angemessenen Sprachgebrauchs und der Sprachreflexion. Das heißt, auch über Sprache reflektieren und dementsprechend die Sensibilität aufbauen, wahrzunehmen, wie sich Kontexte verändern und wie sich dementsprechend auch der Sprachgebrauch verändert. Weil dass ich mich angemessen, je nachdem, mit wem ich spreche und worüber ich spreche und in welchen situativen Kontexten das stattfindet, das ist extrem wichtig. Weil wenn da der Sprachgebrauch nicht angemessen ist, kann es sehr schnell zu Missverständnissen kommen, kann es auch sehr schnell zu fachlichen Fehlern führen, die wiederum entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. Also das ist ein Bereich, der sehr, sehr wichtig ist und der verhältnismäßig noch wenig im Vordergrund steht.
Was war denn sozusagen auch die Überlegung, die vorangegangen ist, dann auch sowas wie Digital Work Story tatsächlich zu machen? Also bevor wir dann auch da reinsteigen, was das ganz konkret ist, aber was waren nochmal Überlegungen? Das war ja sozusagen schon eine Idee, die da ist und dann sind wir da ja als Partner mit dazugekommen. Aber was war die, wie sah die aus konkret oder was war auch das Thema, was du dir da gesucht hattest?
Ja, also eine der zentralen Überlegungen und die ja auch so den Hintergrund von unserer Seite für Digital Work Story gebildet haben, war die Auseinandersetzung eben mit dem Sprachgebrauch ganz konkret in der beruflichen Ausbildung im Betrieb. Und das war ja auch das Thema meiner Promotionsarbeit. Und da im Zuge meiner Studie kam das immer wieder auf, dass das wirklich elementar ist für die Ausbildung. Also nicht nur für die berufliche Tätigkeit später, sondern auch wirklich für die Jugendlichen, die in den Betrieb kommen und die sich da in einer ganz neuen kommunikativen Umwelt bewegen müssen. Also das war so auch der Hintergedanke, dass das wirklich ein elementarer Bereich ist. Das habe ich während meiner Studie erfahren. Und natürlich habe ich mich dann auch gefragt, okay, wie kann man das unterstützen? Wie kann man diesen Bereich, der ja ein wenig greifbar auf den ersten Blick erscheint. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, wir haben jetzt hier beispielsweise einen Katalog von grammatischen Strukturen und damit hat es sich. Es geht ja viel, viel weiter darüber hinaus. Es gibt ganz viele verschiedene Situationen. Es gibt ganz viele verschiedene Konstellationen, die auch beruflich sehr unterschiedlich sein können. Also im Bereich Lager und Logistik sind die Auszubildenden mit anderen situativen Kontexten konfrontiert als jetzt jemand in der Gastronomie oder in der Pflege. Und all das muss berücksichtigt werden. Und da ist mir auch aufgefallen, okay, was in den Berufsschulen dazu stattfindet. Natürlich ist das auch ein Lernbereich in den Berufsschulen, Sprache und Sprachgebrauch untersuchen. Und auch da findet natürlich sehr viel statt und ist auch entsprechend curricular verankert. Aber die wirkliche Verknüpfung zum betrieblichen Alltag, das heißt, was nehmen die Auszubildenden tatsächlich in ihrem betrieblichen Alltag wahr, die habe ich so noch nicht im Vordergrund gesehen. Und das war der Hintergedanke, der dann auch letzten Endes zu Digital Work Story geführt hat. Da muss irgendetwas geschaffen werden, dass wir zum einen die Lernorte besser verknüpfen, also Berufsschule und Betrieb, aber zum anderen auch wirklich die Bedarfe der jugendlichen Auszubildenden in den Blick nehmen und den tatsächlichen Sprachgebrauch im Betrieb in den Fokus setzen. Und jetzt nicht einfach irgendwelche Szenarien entwerfen in irgendwelchen Planspielen, die vielleicht gar nicht so im Betrieb stattfinden. Ja, die natürlich auch entsprechend gut sein können, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber nicht unbedingt das abbilden müssen, was tatsächlich die Realität im Betrieb für die Auszubildenden darstellt. Ne? Das ist also der Hintergrund und die Hintergrundfolie, die ja Digital Work Story dann auch beeinflusst hat, sag ich mal so, ja.
Genau, vielen Dank für das Aufzeigen. Nochmal, jetzt war das ja tatsächlich auch eine sehr zufällige Begegnung, wie Digital School Story und also wie wir zusammengekommen sind. Tatsächlich, vielleicht wollen wir den Hörern und Hörerinnen auch hier nochmal so einen Einblick geben. Wie war das tatsächlich und warum hast du da auch gedacht, das wäre eigentlich ein ganz cooler Partner, da mal ins Gespräch zu gehen?
Ja, also es ist tatsächlich eine witzige Geschichte, die ich auch immer wieder total gerne erzähle, weil das wirklich auch so völlig ja, perfekt
zusammen. Kann man ja auch nicht planen, ne?
Nee, überhaupt nicht. Aber manchmal hat man einfach Glück und manchmal ist man zur rechten Zeit am richtigen Ort und dann kommt es zu solchen Begegnungen. Nein, es war so, also wie gesagt, diese Hintergedanken und diese ganzen Ideen, die ich ja gerade geschildert hatte, die waren da. Aber natürlich an der Universität hängt es natürlich immer davon ab, was kann man beforschen, wie kann man Projekte umsetzen. Das hängt natürlich immer von entsprechenden Fördermitteln ab. Das heißt, da war das einfach so ein, würde ich gerne mal machen, aber bisher hatte sich noch nicht die Gelegenheit ergeben. Dann war ich in Bonn auf der Sitzung eines Stiftungsnetzwerkes, obwohl ich jetzt von der Uni komme und jetzt nicht von einem zivilgesellschaftlichen Akteur, habe ich daran teilgenommen. Und da habe ich den Winfried Ebner von euch kennengelernt. Der hat da Digital School Story vorgestellt. Und ich habe seinen Beitrag gehört und dachte, boah, das ist wirklich cool, was sie da machen. Also diese Methodik mit dem digitalen Arbeiten und den Lebensweltbezug, den ihr da habt. Und also lernen auch nochmal ganz neu zu denken und wirklich dieses Aktive und Kollaborative, das fand ich total spannend und war auch ganz beeindruckt, hatte den Winfried danach auch angesprochen, habe gesagt, wow, also finde ich richtig toll und hatte da schon auch gedacht, okay, vielleicht könnte ich das mal vorstellen in einem Seminar für unsere Lehramtsstudierenden, hatte da aber jetzt noch gar nicht an so ein eigenes Projekt gedacht, also hatte da noch gar nicht die Verknüpfung zu der Sprachförderungsgeschichte hergestellt. Ein paar Tage später kam mein Chef, der Christian Efing, auf mich zu und meinte, hier gibt es eine Ausschreibung von der Joachim-Herz-Stiftung und hier werden Projekte gesucht für berufliche oder berufsbezogene Sprachförderung im Kontext der Digitalität, also mit digitalen Medien. Und erst habe ich gedacht, okay, digitale Medien sind nicht mein Kernbereich, da habe ich einfach nicht die nötigen Kompetenzen, habe auch gedacht, okay, nee, da beteilige ich mich erstmal nicht dran, das kommt nicht in Frage, habe das so ein bisschen beiseite geschoben und dann habe ich gedacht, nee, Moment mal, ich habe doch hier Digital School Story kennengelernt und die bringen genau das mit, was das fehlende Puzzleteil ist für eben genau das, was in dieser Ausschreibung gesucht wurde. Und da habe ich gedacht, perfekt. Also ich bringe von meiner Seite diese berufsbezogene Sprachförderung, den wissenschaftlichen Hintergrund für diesen Förderansatz mit und ihr bringt diese schon etablierte Methodik, weil ihr das ja einfach auch schon flächendeckend und lange macht und erprobt habt, ihr bringt diese digitale Methodik mit. Perfekt. Habe ich gedacht, okay, ich muss den Winfried anschreiben und das ging dann wirklich innerhalb von wenigen Tagen, weil auch die Einreichungsfrist irgendwie, ich weiß nicht, was war das, 7 Tage, 10 Tage?
Ja, ich glaube, wir hatten eine Woche tatsächlich, ja, um das zu schreiben. Ja. Das war schon sehr, also es war schon auch ganz intensive Zeit, ne? Also wo wir uns ja auch als Partner gegenseitig erstmal zusammenfinden mussten, was macht das Sinn und was brauchen wir und wie muss das stattfinden? Also das war schon auch sehr cool, dass es überhaupt funktioniert hat. Also wer denkt dran, dass man innerhalb von einer Woche sowas aufgegleist bekommt. Ja. Bei jedem ja auch der Alltag trotzdem noch mitläuft. Das muss man ja auch sagen. Das war jetzt ja nicht, dass wir sagen, so, wir blenden jetzt alles andere aus und dann läuft es. Also deswegen auch nochmal Grüße raus an Winnie, an dich. Ja. Das war sehr cool, dass du da warst und dass du tatsächlich dann auch so einen Eindruck hinterlassen hast, dass da auch sowas entstanden ist. Und deswegen haben wir auch ein neues Wort sozusagen mit kreiert oder einen neuen Rahmen geschaffen, nämlich Digital Work Story, weil wir gesagt haben, eben in diesem beruflichen Kontext nehmen wir eben dann nicht Schule, sondern nehmen tatsächlich eben den Bezug auch mit zur Arbeit mit dazu und haben tatsächlich damit was Neues, eine Unterbrand sozusagen von Digital Work Story kreiert, die da jetzt ist. Willst du nochmal jetzt so sagen, was ist das der Untersuchungsgegenstand tatsächlich jetzt von Digital Work Story?
Ja, also der oder den Fokus, den wir mit Digital Work Story setzen, ist auch genau das, was ich eben beschrieben hatte. Das heißt, der tatsächliche Sprachgebrauch im Betrieb innerhalb der dualen Ausbildung und zwar im Bereich der Mündlichkeit. Ja, das heißt, im Bereich Schriftlichkeit haben wir außen vor gelassen, was natürlich auch mit diesem Kurzvideoformat zusammenhängt, weil das einfach im Bereich der Mündlichkeit besser passt und hier natürlich dieser angemessene Sprachgebrauch auch ganz elementar ist, weil solche mündlichen Kommunikationssituationen sehr schnell wechseln können. Genau, das ist der Fokus. Das heißt, im Bereich der Digital Work Story geht es um die Förderung der Registerkompetenz Das heißt, dass die Auszubildenden dazu befähigt werden, wirklich zum einen zu erkennen, wie sind die situativen Faktoren, was beeinflusst meinen Sprachgebrauch, spreche ich gerade mit meinem Chef über einen Ausbildungsnachweis, über ein Prüfungsthema oder bin ich gerade in der Mittagspause mit meinen Mitauszubildenden und bespreche eventuell auch informellere Themen oder private Themen. Und also diese Wahrnehmungssensibilität nehmen wir in den Blick. Und dann auch das kompetente Bedienen von dem jeweils angemessenen Register. Das heißt, ist es eine Situation, wo ich eventuell auch auf Fachsprache zurückgreifen muss, ne, weil es wirklich darum geht, Dinge unmissverständlich und präzise zu benennen, weil es sonst zu Missverständnissen kommt oder jemand mein entsprechendes Wissen abfragen möchte in dieser Situation oder kann ich mich alltagssprachlich ausdrücken und so weiter. Das heißt, das ist das, was wir ganz konkret mit Digital Work Story in den Blick nehmen und fördern wollen. Also das ist der Kompetenzbereich, wie eben schon gesagt, das ist bisher noch nicht so vertreten in der Förderlandschaft und in der Forschungslandschaft, dass dieser Bereich tatsächlich auch unterstützt wird. Genau.
Und jetzt haben wir ja den großen Vorteil tatsächlich, dass wir auch den Zuschlag gekriegt haben von der Joachim-Herz-Stiftung und das machen dürfen. Und wir jetzt auch quasi gerade so mittendrin sind, in dem, wie so eine Umsetzung auch ist. Jetzt hast du da ja auch etliche Gespräche geführt und auch Gespräche mit Betrieben. Wie war das dann sozusagen auch für Betriebe plötzlich in sowas mit eingebunden zu werden?
Ja, das ist immer sehr spannend zu sehen, weil die betriebliche Perspektive natürlich diesen Bereich der Sprache nicht unbedingt immer an der obersten Priorität verortet, weil das nicht unbedingt so bewusst ist, wie wichtig Sprache tatsächlich ist und welchen Anteil diese Kompetenz auch für den Erfolg der Ausbildung und der beruflichen Tätigkeit hat. Aber je länger man mit den entsprechenden Personen im Gespräch ist, desto deutlicher wird natürlich, klar, das brauchen wir. Und es kommen dann auch immer etliche Beispiele, wo aufgezeigt wird, Mensch, da hat es an der Sprache gehakt. Da war es nicht das Menschliche, nicht das Persönliche und auch nicht das fachliche Know-how, was zu einem Missverständnis und oder zu einer nicht so schönen Situation geführt hat, sondern wirklich das sprachliche Verhalten, also der Sprachgebrauch. Ne? Und da zeigt sich wirklich, okay, da sind ganz viele Anknüpfungspunkte, wo man natürlich hingehen kann mit einer Förderung, weil das sind Dinge, die kann man auch entsprechend aus der Welt schaffen, ne? Mit eben genau so einem Ansatz, wie wir ihn verfolgen.
Wie siehst du das dann jetzt, wenn da auch die Berufsschullehrkräfte natürlich mit dabei sind? Also ist da tatsächlich der Fokus schon so stark auf das Thema Sprache, was daraus resultiert? Ist das da oder gibt es da auch noch Themen, wo du sagst, das kann man sozusagen damit auch nochmal in eine andere Richtung sozusagen auch bewegen?
Ja, ich glaube, das kann man nicht so pauschal beantworten. Also zum einen die Lehrkräfte aus dem Bereich deutschen Kommunikation haben natürlich diesen sprachlichen Fokus. Das ist natürlich bedingt durch den Fachunterricht, ganz klar. Aber was in der Berufsschule sich noch weiter verfestigen muss und auch dazu trägt unser Projekt hoffentlich letztendlich bei, dass Sprachbildung und Sprachförderung wirklich als durchgängiges Element gesehen wird. Das heißt, das ist nicht nur, ah ja, das passiert im Deutschunterricht und damit habe ich in meinem Fachunterricht nichts am Hut, dass dieses Verständnis ausgetauscht wird durch ein Ja, wir alle brauchen Sprache, um unsere fachlichen Inhalte zu vermitteln und um die Auszubildenden und die Lernenden dazu zu befähigen, auch fachliche Anforderungssituationen zu bewältigen. Also das heißt, dieses Mindset, Sprache betrifft uns alle und deswegen ist Sprachförderung, Sprachbildung auch unser aller Aufgabe, das ist wirklich ein ganz zentrales Anliegen, was hoffentlich auch durch unser Projekt unterstützt wird, ne, dass eben nicht nur die Deutschlehrkräfte dieses Mindset haben, sondern auch durchgängig alle Fächer.
Das ist ja so ein bisschen auch was Neues, in dem man schon auch schafft, übergreifender Dinge zu sehen. Wie erlebst du das selber auch, wie bisher solche Themen, also fachlich übergreifend, eingeordnet sind? Also jetzt hast du das ja auch gesagt, ja, Deutschlehrkräfte sind dann natürlich total sensibilisiert drauf. Wenn man jetzt in das Fachwissen dann gestärkt reingeht, da sieht man eher, da gibt es vielleicht noch Bedarf, auch zu erkennen, dass Sprache ein wesentliches Element für Schwierigkeiten auch darstellen kann. Wie kann man es da auch schaffen, tatsächlich diese Sensibilisierung zu machen? Also siehst du da auch Möglichkeiten, was wir danach vielleicht mit an die Hand kriegen, um da auch tatsächlich also Fächer wie Deutsch auch mit Fachwissen besser zu koppeln oder zu kombinieren?
Ja, also jetzt aus der Perspektive von dem, was auch in der Lehramtsausbildung läuft, kann ich schon sagen, dass diese Kombination von sprachlichem und fachlichem Lernen, dass das wirklich mittlerweile ganz fest auch verankert ist. Ne? Das heißt, die
Okay.
Lehramtsstudierenden gehen jetzt schon raus aus ihrem Studium und dann rein ins Referendariat, auch mit der mit den Inhalten, dass sich fachliches und sprachliches Lernen nicht voneinander trennen lässt. Ja, auch dass beispielsweise im Fach Mathematik Sprachkompetenzen ganz elementar sind. Ich muss zunächst mal die Aufgaben verstehen können, bevor ich sie lösen kann. Und da spielt Sprache natürlich eine ganz große Rolle. Und auch dieser große Aspekt des sprachsensiblen Vorgehens und sprachsensiblen Unterrichtens und sprachsensiblen Lehrens ist ganz, ganz elementar. Und da hoffe ich natürlich und auch in unseren Materialien von Digital Work Story, dass wir da auch entsprechende Impulse setzen, dass diese Sprachsensibilität auch bei den Lehrkräften ganz, ganz elementar ist. Und dadurch, dass wir die Lehrkräfte bei Digital Work Story ja so ganz aktiv mit ins Boot holen, das heißt, sie müssen ja auch, wie bei Digital School Story, auch ein eigenes Video machen, sie müssen sich auch mit diesen Kommunikationssituationen auseinandersetzen, haben wir natürlich auf der, also nicht nur diese Seite der Methodenkompetenz der Lehrkräfte, sondern auch die Seite der Sprachsensibilität, der Registersensibilität. Auch die Lehrkräfte beschäftigen sich durch die Begleitung von Digital Work Story mit den Kommunikationssituationen, ne, von ihren Auszubildenden. Das heißt, hier haben wir sozusagen verschiedene Stellschrauben, an denen wir drehen können durch unser Projekt, die ganz massiv auch auf der Seite der Lehrkräfte liegt. Und das ist natürlich perfekt, wenn sich das so ergänzt. Ja.
Ist das jetzt was, wo du dann auch sagst, in der Folge ließe sich damit sozusagen auch Lehre verändern? Also wäre eine Konsequenz daraus tatsächlich auch sowas wie Digital School Story beispielsweise mit in der Lehre zu verankern, um damit tatsächlich auch schon Dinge anders aufzuzeigen und anders sichtbar zu machen nochmal?
Ja, auf jeden Fall. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und wäre natürlich auch etwas, was so in die Zukunft weist, ne? Weil auch gerade Einbindung von digitalen Medien in den Unterricht sind ja alles Fragen, die uns ganz massiv beschäftigen und natürlich auch in der universitären Lehramtsausbildung ganz aktuell diskutiert werden. Ne? Auf jeden Fall. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Wenn wir jetzt mal auf die Zielgruppe selber gucken, nämlich wir wollen damit ja auch was bewegen für die Jugendlichen, also für die jungen Menschen, die tatsächlich auch jetzt zwischen dem fertigen Job stehen, also die jetzt noch mitten in der Ausbildung sind, was verändert sich dadurch für die?
Ja, das ist natürlich unsere Kernzielgruppe, das heißt die Auszubildenden selber. Was dadurch ganz konkret verändert wird, also ist natürlich dieser Bereich der Sprachsensibilität auch bei den Auszubildenden selber. Das heißt, sich bewusster und dann letzten Endes auch kompetenter in diesen Kommunikationssituationen bewegen zu können. Ja, weil ganz, und das habe ich auch im Rahmen meiner Promotionsstudie, wo ich auch viele Interviews mit Auszubildenden selber geführt habe, gemerkt, die Jugendlichen, denen man ja auch ganz häufig unterstellt, ach, die sprechen alle nur noch Jugendsprache und bewegen sich sprachlich auf einem völlig unangemessenen Niveau. Das sind ja häufig so diese plakativen Vorwürfe, die man hört, dass gerade diese Jugendlichen durchaus hohes Maß an ausgeprägter Sprachsensibilität haben. Also in meinen Interviews habe ich wirklich auch gemerkt, die sind in der Lage, das wirklich sensibel wahrzunehmen, was hier passiert. Aber der Weg dann von ich nehme es wahr und ich kann es auch kompetent bedienen, der ist der Weg, wo man ansetzen muss, weil das geht dann teilweise auseinander. Aber es bedeutet, dass gerade dieser Bereich, ich nehme etwas wahr, dass ich mich hier eventuell unangemessen ausgedrückt habe, dass man dann genau dahin geht und sagt, okay, ne, wie kann es denn angemessen aussehen? Ne, wie erproben wir das denn? Wie erproben wir das denn? Und das machen ja dann die Auszubildenden in ihrem geschützten Lernraum in der Berufsschule durch dieses kreative Format. Das heißt, auch ein Bereich, wo sie sich auch keiner Bewertung unterliegen. Ne? Das heißt, sie können da wirklich ganz frei reflektieren und auch frei gemeinschaftlich darüber diskutieren, was ist denn jetzt angemessen in dieser Situation. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der auch wirklich so diesen Aspekt des Empowerns hat. Das heißt, auch Selbstbewusstsein stärken. Ich kann mich entsprechend kommunikativ kompetent bewegen im Betrieb, der ja wirklich auch viele verschiedene Anforderungen bereitet. Und das ist ein Punkt, für die Auszubildenden selber. Das heißt, dieses durchaus Ganzheitliche zu sehen. Das heißt, sie sollen da gestärkt rausgehen. Natürlich, die Sprachkompetenz sollte gefördert werden im Bereich der Register, das heißt des angemessenen Sprechens, aber auch dieses, ich habe mich jetzt damit auseinandergesetzt, wie bewege ich mich hier, und ich bin auch selbstbewusst und habe diese Sensibilität entwickelt und kann auch darüber sprechen. Also es ist wirklich so verschiedene Aspekte, genau. Mhm.
Wie wichtig ist es tatsächlich dann auch mit das sichtbar zu machen danach? Also was sind da auch Dinge, die man da machen kann, um überhaupt für dieses Thema nochmal ganz anders zu sensibilisieren? Ich glaube, du warst ja jetzt selber auch auf einer Konferenz und hast das erste Mal, glaube ich, auch Digital Work Story in der Form mit vorgestellt. Was gab es da für Reaktionen drauf? Oder was hast du da auch gesagt? Also, dass man da überhaupt mal Menschen sensibilisiert, dass es da sowas gibt in der Form.
Ja, also das, die Reaktionen jetzt auf der Konferenz waren wirklich durchweg sehr positiv. Vor allen Dingen dahingehend, dass wir diese, wie ich ja am Anfang erzählt hatte, diese Lücke füllen. Das heißt, dieser Bereich der Sprachreflexion, der Registerkompetenz, dass hier jetzt ein Instrument zur Verfügung steht, was hier die Förderung erprobt. Ne? Wir werden ja auch das Projekt evaluieren und entsprechend mit einer Begleitforschung auswerten dann auch. Das heißt, hier erhoffen wir uns natürlich auch einen ganz erheblichen Mehrwert für die Forschung, wo natürlich dann auch anknüpfende Projekte eventuell darauf aufbauen können, weil wir natürlich hier sehen auch, wie funktioniert das? Was haben wir dann auch am Ende? Wie gehen die Auszubildenden damit um? Jetzt läuft ja unser erster Durchgang im Moment, deswegen wir sind alle sehr gespannt, wie es läuft. Aber das wurde tatsächlich jetzt auch von den Kolleginnen und Kollegen auf der Tagung sehr interessiert aufgenommen und vor allen Dingen auch aus den Bereichen Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache, weil das natürlich ein Bereich ist, wo das nochmal eine ganz andere Relevanz bekommt. Das heißt, wo Auszubildende mit einem mehrsprachigen Hintergrund sind und in den Beruf einmünden oder in der Ausbildung sind, da ist das Projekt natürlich nochmal von einer ganz anderen Perspektive hochinteressant.
Genau, kannst du da vielleicht nochmal reingehen mit, was ist da, warum ist das auch gerade so besonders relevant? Ich meine, wir haben ja die Fachkräfte-Diskussion überall, dass wir tatsächlich natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund viel stärker hier brauchen, um bestimmte Dinge auch mit abbilden zu können. Wie kann dann so ein Projekt tatsächlich dazu auch führen, dass Dinge besser werden tatsächlich da?
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz relevanter Faktor, ne, den wir jetzt so explizit als einzelnen Faktor gar nicht alleine in den Fokus stellen, sondern der sozusagen auch die ganze Hintergrundkonzeption mit beeinflusst hat von unserem Projekt. Aber natürlich, wenn wir Personen, die Deutsch nicht als Erstsprache sprechen, das heißt, die einen mehrsprachigen Hintergrund haben, wie der auch aussieht, haben wir natürlich, oder diese Personen sind mit anders gelagerten Anforderungen konfrontiert. Das heißt, ich muss nicht nur die fachliche Ebene bewältigen, sondern ich muss gleichzeitig auch die sprachliche Ebene bewältigen. Und das nochmal auf einem anderen Niveau als jemand, der Deutsch als Muttersprache mitbringt oder als Erstsprache. Mhm. Das heißt, wir haben natürlich eine ganz anders gelagerte Anforderungsstruktur und natürlich dann dementsprechend auch den vielfach erhöhten Bedarf, entsprechende Unterstützungsmaßnahmen anzubieten. Ne? Und hier für die Personen, die einen mehrsprachigen Hintergrund mitbringen, ist das natürlich nochmal besonders wichtig, dass ich über die Sprache auch den Zugang zu den fachlichen Inhalten bekomme und dementsprechend auch den Zugang zu den sozialen Strukturen am Arbeitsplatz. Und das ist ganz, ganz elementar. Und auch hier Sprache ist der Schlüssel. Deswegen ist das aus dieser Perspektive hochrelevant. Ja.
Ich würde, also vielen Dank für das, dass du das auch so gut eingeordnet hast. Ich würde gerne mit dir nochmal zurück in deine Lehre springen. Wenn du jetzt du hast dich ja mit Digital School Story auch intensiv mit beschäftigt, was da so passiert und weißt ja auch, dass es an der Uni und so stattfindet. Wenn du jetzt mal an deine Lehre so zurückdenkst, was sind da so wichtige Dinge, die bei dir da hängen geblieben sind?
Ja, du meinst jetzt meine Universität?
Deine eigene, genau, deine eigene, sozusagen, wie du selber studiert hast. An was erinnerst du dich da tatsächlich? Also wenn du jetzt natürlich auch den Blick mal hast, da gibt es sowas wie Digital School Story, aber du gleichzeitig siehst, wie du damals im Studium selber gearbeitet hast.
Ja.
Was bleibt da sozusagen oder was hat sich da eingebrannt bei dir, wenn du jetzt an dein Studium nochmal zurückdenkst?
Ja. Also ich muss sagen, ich habe mein Studium sehr genossen. Also das war für mich eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich habe das total geliebt, so in verschiedene Bereiche mich da wirklich rein zu graben und zu vertiefen. Aber natürlich die Lehre, und jetzt liegt mein Studium ja auch schon einige Jahre zurück, war doch sehr, sehr klassisch strukturiert, sage ich jetzt mal so. Das heißt, die Bereiche so gemeinschaftliches Arbeiten, kollaboratives Arbeiten standen jetzt nicht im Vordergrund. Und das sind auch Bereiche, die ich jetzt in meinen Lehrveranstaltungen, wo jetzt ich aus der Perspektive der Dozentin agiere, wo ich auch aktiv versuche, das zu ändern. Weil ich glaube, wirklich diese Lernprozesse können ganz massiv dadurch unterstützt werden, dass man die Formate ein wenig aufbricht und es nicht immer nur so dieses rein frontale, instruktive ist. Genau.
Genau, also vielleicht diese Perspektiven sozusagen eben auch von jedem mit zu integrieren und dann auch gemeinschaftlich Lösungen auch zu finden und zu erarbeiten und die vielleicht aber auch zu diskutieren, dass man dann am Ende wirklich vielleicht eine Lösung kommt, über die man intensiver nachdenkt.
Ja.
Das setzt ja schon auch einen sehr starken Prozess oder intensiven Prozess auch voraus, der da auch stattgefunden hat.
Ja.
Ich will mit dir einmal jetzt noch in die Zukunft springen, nämlich wenn du sozusagen auch Lehre gestalten könntest, wenn du sozusagen einen Wunsch hättest, was bei Lehre sich verändern sollte, wo würdest du da ansetzen tatsächlich?
Ja, ich würde gerade an dem Bereich der Gemeinschaftlichkeit ansetzen und der Projektorientierung auch, also der eigenständigen Entwicklung von natürlich angepasst auf den jeweiligen Lehrinhalt, aber von wirklich diesem eigenständigen Bearbeiten von kleineren Projekten in der Lehre. Ich mache das in meinen Lehrveranstaltungen schon und habe da sehr gute Erfahrungen gemacht und gerade auch dieses, wie jetzt auch bei Digital Work Story, das Kurzvideos produziert werden, ist ja im Prinzip auch ein kleines eigenständiges Projekt, was die Lernenden dann auf die Beine stellen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das wirklich ganz, ganz positive Effekte hat. Da haben wir einen sehr hohen Mehrwert, eine Aktivierung von den Lernenden, von den Studierenden bei uns in den Seminaren. Und da würde ich gerne noch weiter ansetzen, das noch weiter denken und entsprechend dann auch umsetzen. Also das fängt jetzt gerade erst an, aber wenn ich in die Zukunft schaue, wäre das ein Bereich, wo ich mir wünschen würde, dass es dahin geht.
Ja, also ich bin gespannt, weil wir haben ja auch vorher, dass du sozusagen auch Digital School Story tatsächlich mal in der Lehre selber anwendest. Ich bin gespannt, was du dann auch tatsächlich sagst, wenn man das selber so macht. Jetzt begleitest du es ja auch sehr intensiv mit. Und ich glaube, wir dürfen echt gespannt sein, was da an Ergebnissen rauskommen wird. Wann erwarten wir die ungefähr? Können wir da schon was zu sagen?
Ja, also wie gesagt, wir sind ja jetzt ganz aktuell in unserem ersten Durchgang und begleiten den natürlich auch, wie eben auch gesagt, mit einer Evaluation entsprechend. Und werden dann natürlich auch die entsprechenden Ergebnisse publizieren. Wir werden das auf unserer Homepage kommunizieren und da werden natürlich auch entsprechende Publikationen erscheinen. Wir haben jetzt oder in demnächst, also in wenigen Wochen, wird ein erster Aufsatz erscheinen in der Zeitschrift Sprache im Beruf, wo wir die Ansätze und die Hintergründe von Digital Work Story noch einmal ein bisschen breiter in den wissenschaftlichen Kontext einbetten und über die Ziele und über die Grundlagen sprechen. Aber da wird es natürlich noch nicht um Ergebnisse gehen. Aber solcherlei Publikationen sind dann auch, ich schätze mal und hoffe mal, im Laufe des nächsten Jahres dann zu erwarten, wenn wir die Evaluation und die Begleitforschung abgeschlossen haben und dann natürlich auch entsprechende Anknüpfungspunkte formulieren können. Wie kann es weitergehen? Mhm. Was könnten Anschlüsse sein? Wie kann so ein Projekt weitergeführt werden? Wie kann es eventuell verstetigt werden? Um all diese Punkte wird es dann gehen und ja, wird dann entsprechend kommuniziert werden und publiziert werden, genau.
Sehr gut, dann dürfen wir alle gespannt sein und bleiben. Das heißt, auch wir werden dann nochmal in der Lunchbox zusammen sprechen, was dann da tatsächlich auch in den Ergebnissen mit rauskam. Und das ist ein großes Lernfeld für uns alle. Auch das muss einfach auch jedem klar sein, was Forschung eben auch bedeutet an der Stelle. Und ich bin gespannt und finde es nochmal großartig, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Danke, Isalu.
Kann ich nur so zurückgeben. Danke, Nina.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.